Erster Brief an meine geistigen Schüler. Ihr hegt, wie aus so mancher mir teuren Äußerung hervorgeht, voll Vertrauen den Wunsch, dass ich noch möglichst lange bei euch bleiben möge, hier in dieser uns alle umschließenden Sichtbarkeit. Es ist euch nicht einerlei, ob ich vollbringe, was mir nur zu dieser Zeit meines erdenkörperlichen Lebens geistig zu vollbringen möglich wird, und ihr wollt auch noch vernehmen, was ich euch in Zukunft noch zu sagen habe. Wenn dem so ist, dann muss ich euch aber auch darum bitten, mir die Vorbedingung schaffen zu helfen, die zu alledem für mich unumgänglich nötig ist. Wären wir noch Urasiaten und nicht die von unserem Ursprungslande weit abgewanderten Bewohner der kleinen, dem Kontinent Asien vorgeschobenen Halbinsel Europa, dann würde eine Jahrtausende alte und stets heilig gehaltene Tradition euch sagen, wie ein dem ewigen substanziellen Geistigen, Klammer auf, nicht etwa dem bloß gedanklichen, Klammer zu, zugewandter Mann, als was immer er örtlich bezeichnet werden mag, vor äußeren Störungen geschützt werden muss, um seinen allem irdischen übergeordneten Verpflichtungen leidlich nachkommen zu können. Und dabei handelt es sich innerhalb solcher Tradition nur um quasi subalterne zugelassene in geistige Lebensbereiche, wenn nicht gar um bloße Okkultisten, da die wirklich im ewigen Geiste souveränen Menschen, soweit sie auch gegenwärtig noch in asiatischen Bezirken leben, weder persönlich oder dem Namen nach noch indirekt durch ihre Lehre an die Öffentlichkeit treten, weil sie das als abgrundtief unter ihrer Würde liegend empfinden. Der europäische Mensch ist in dieser Hinsicht wenigstens weitaus bescheidener. Ich mache trotzdem keinen Hehl daraus, wie meine Situation innerhalb des substanziellen ewigkeitsbewussten Geistes Gottes gelagert ist, aber meiner europäischen, menschlichen Erdenhaftigkeit entsprechend, widerstrebt es mir, eine Rangstufe, wie sie mir zukommt, zu betonen, weil mir jeder Anspruch, der erst angemeldet werden muss, von vornherein lächerlich erscheint. Es ist auch nicht zu leugnen, dass in heutigen Tagen innerhalb Europas weder Gefühl noch Instinkt für die Distanz vorhanden sind, die einem dem Geistigen zugeteilten Menschen gegenüber in Betracht kommt. Der Europäer unserer Zeit ist allzu sehr auf geistferne Gesichtspunkte eingestellt und sein Suchen vermittelt ihm bestenfalls nur solche Einsichten, wie sie der Spannweite seines allzu sicheren Blickes gerade noch zur Not sich eröffnen können. Wie dürfte man von ihm mehr erwarten, als er selbst von sich zu erwarten vermag. Und dennoch weiß ich, dass auch der Europäer zu der selbstverständlichen Höhe und weit Räumigkeit asiatischer geistiger Einsicht, wie sie dort ist, wo sie wirklich besteht, emporwachsen kann, wenn er sich selbst nicht versäumt, was allerdings die meisten Europäer leider tun und für die höchste Aufgabe ihres Lebens zu halten scheinen. Man braucht aber niemals sich selbst zu versäumen, nicht im denkbar aktivsten Leben, noch im Ringen zwischen Leben und Tod, noch im rauschendsten Lebensgenuss. Es handelt sich also bei mir nicht um das Fernhalten äußerer Störungen, wie sie gewiss jeder Gehirnarbeiter gerne von seiner Arbeitsstätte ferngehalten sieht, damit er unbehindert in seinen Gedankengängen sich ergehen kann. Solche Befreiung von äußerer Störung habe ich noch niemals gebraucht. Auch inmitten einer tumultuösen Menschenmenge bin ich bei mir in der vollkommensten Einsamkeit, und ich würde nichts verbessern, wollte ich mich in eine weltabgeschiedene Einsiedelei zurückziehen. Unerlässliche Vorbedingung für das wirksame Einsetzen substanziell geistiger Hilfe zugunsten seiner Mitmenschen ist für den im ewigen Geiste Lebendigen vielmehr, dass er unbedingt befreit bleibt von Ansprüchen der äußeren Konvention seiner Umwelt und seiner Zeit. Soweit diese Ansprüche das gleichzeitige Verharren in der ununterbrochenen Bewegtheit innerhalb des substanziellen ewigen Geistes unmöglich machen. Hierher gehört aller Äußerungszwang, dem nicht anders entsprochen werden kann, als durch zeitweiliges Unterbrechen des dem Geist geeinten, im ewigen substanziellen Geiste zugeteilten tätigen Verhaltens. Religiöse Bildersprache weiß zu sagen, dass bewusst im Geiste Lebendige, mit welchen Namen sie auch benannt und wie immer sie vorgestellt werden mögen, unablässig vor Gottes Thron ihr heilig, heilig, heilig ertönen lassen, was einigermaßen ästhetisch gerichteten Skeptikern eher als Höllenstrafe erscheinen wollte, statt als Bekundung ewiger Seligkeit. Aber in solcher bildhaften Lehre steckt nur die Wahrheit, dass das bewusste Leben im ewigen Geiste ein unablässiges, rhythmisch akzentuiertes Tun ist und dass dieses Tun die höchste Verherrlichung des ewigen Seins darstellt, aber mit Hilfe irdischer Vergleiche nicht zu umschreiben ist. Dass man dieses Tun als ein Singen darzustellen suchte, wohl auch zuweilen als Musizieren, zeigt immerhin deutlich, dass solche gleichnishafte Rede vom Menschen stammt, die wahrhaftig aus dem ewigen Geiste sprachen. Nun darf man nicht außer Acht lassen, dass bei einem im ewigen substanziellen Geiste bewusst Lebendigen, der gleichzeitig noch als Mensch der Erde lebt, eine den Marconi-Wellen vergleichbare Verbindung beider Lebensbezirke besteht, deren Aufnahmeapparatur im irdischen Körper der gesamte Nervenkomplex dieses Körpers ist. Infolgedessen ist eine Störung dieser Verbindung auch dem ganzen irdischen Körper auf das Empfindlichste fühlbar, ja ein unvermutetes plötzliches Losreißen kann auf der Stelle den Tod des Körpers bewirken. Während nun aber selbst der intensivste Gebrauch aller körperlichen Sinnesorgane keinerlei Störung der aufgezeigten schwingungsartigen Verbindung zu bewirken braucht, Klammer auf, unter gewissen Umständen kann er sie jedoch bewirken, Klammer zu, wird diese Verbindung sofort auf das Empfindlichste gestört, wenn sich das Gehirn gezwungen findet, sprachliche Formulierungen für Gedanken zu gestalten, die nur dem irdischen Dasein zugehören. Das tritt im stärksten Maße ein, wenn der im substanziellen Geiste voll bewusst Lebende die irdische Aufgabe übernommen hat, seinen Mitmenschen Lehre aus dem Leben des ewigen Geistes zu vermitteln, wozu er sein Gehirn in strenger Zügelung erziehen musste, auf direkte Ansprache aus dem ewigen Geiste sofort und präzis zu reagieren. Meine Schüler werden verstehen, dass ein solcher Art auf eine ganz einzigartige Reaktionsweise hin geschultes und abgestimmtes Gehirn anderen Gefahren ausgesetzt ist als das Gehirn des Normalmenschen, der nichts von den Möglichkeiten auch nur ahnt, die hier in Betracht kommen und stets aktuell sind. Wenn in orientalischen Religionen der wirklich oder auch nur vermeintlich aus dem Geiste Lehrende stets von einem hierarchisch abgestuften Hofstaat wie von einem System hintereinander aufgestellter Palisadenzäune umgeben war, damit ihm nur ja nichts nahen konnte, war's für seine Verbindung mit seinem gleichzeitig bestehenden wirklichen oder auch nur gläubig zugeschriebenen Leben im ewigen Geiste Störung hätte bedeuten müssen, so war das nur folgerichtige Auswirkung des allgemeinen Wissens um die oben geschilderten Zusammenhänge des Geistigen und Irdischen innerhalb einer entsprechend gearteten menschlichen Individualität. Was heute noch an Spuren solcher Umzäunungen eines mit mystischem Nimbus umglaubten Menschen da und dort übrig blieb und weiter erhalten wird, ist es nicht minder. Nach alledem wird man nun vielleicht doch zu einigem Verständnis dafür kommen, dass mir, der ich niemals ein fauler Briefschreiber war, heute jede Nötigung, einen Brief zu schreiben, zur Qual geworden ist. Mag auch der Adressat mir überaus nahe stehen, mag auch das, was brieflich zu behandeln ist, mich im tiefsten ergreifen. Für einen verbundenheitsfreudigen Menschen, dem jeder, der ihm jemals seelisch wirklich nahe kam, nun auch immer da gegenwärtig bleibt, recht schwer erträglich, und es fehlt ja auch wahrhaftig nicht an immer aufs Neue wiederholten Versuchen meinerseits, wieder den Stachel zu löcken und trotz aller Geistnatur gegebenen Verbote, oft lang schon versäumte Korrespondenz wieder aufzunehmen. Zum Teil auch aus ganz egoistischen Gründen, denn es gibt recht viele mir geistig nahestehende Menschen, nach deren Briefen ich mich geradezu sehne, so dass mir im irdischen Leben vieles fehlt, wenn Nachricht von ihnen zu lange ausbleibt. Ich kann aber niemand zumuten, mir in kontinuierlicher Aufeinanderfolge zu schreiben, wenn meine Antwortbriefe, die vielleicht nicht minder erwartet werden, immerfort ausbleiben, mögen die Gründe dafür auch gegen jede Verdächtigung in Hinsicht auf Schreibfaulheit vor allen Einsichtigen geschützt sein. Ernsthaft beunruhigend aber kann mich das Ausbleiben von brieflicher Nachricht berühren, wenn ich aus irgendeinem Grunde zu der Annahme berechtigt bin, dass ich vielleicht geistig zu helfen vermöchte, wäre mir nur die derzeitige Situation des Freundes offenbar. Aus solchen Empfindungen heraus spricht mein im Heft 4, 1933 der Säule dargebrachtes Gedicht »Geistige Verbundenheit«. Es war an die Allernächsten, der mir persönlich oder auf eine außergewöhnliche Weise auch nur brieflich bekannten Freunde und geistigen Schüler gerichtet, weil mir nur deren persönliche seelische und äußere Verhältnisse vorläufig hinreichend vertraut sind, dass ich sie um des Einsatzes geistiger Hilfe willen genügend zu beurteilen vermag. Fatalerweise hat mir zwar dieses Gedicht eine Flut von Zuschriften gebracht, die nur in Bewegung gesetzt wurde durch die irrige Meinung, es mangele mir an Gelegenheit zur Korrespondenz. Aber von diesen wenig erfreulichen Bekundungen anmaßlicher, zum Teil schon kaum noch erträglicher, für alles Mögliche Zauberhilfe heischenden Überheblichkeit weit abgesehen, haben auch andere bis dahin mir noch nicht bekannte Menschen sich aufgefordert gefühlt, mir zu schreiben, deren briefliche Bekanntschaft gemacht zu haben, ich gewiss niemals unterschätzen werde. Hochgebildete, geistig Schaffende, aber auch ganz einfache Leute sind dabei, und manche wissen mir Wundersames aus ihrem inneren Leben zu berichten, ohne viel daraus zu machen, obwohl sie nicht verbergen können, dass der Atem ewigen Geistes sie berührte, ohne dass sie es im kirchlich anerzogenen Bewusstsein ihrer vermeintlichen Sündhaftigkeit für wahr halten wollten. Jedem einzelnen dieser mir mit dem Siegel des Geistes neu nahegetretenen möchte ich eine recht persönliche Antwort schreiben, und sie wurde in Gedanken schon geschrieben, als ich seinen Brief las. Wenn aber die hier gemeinten Frauen wie Männer mit der ihnen sichtlich gegebenen Einfühlungsfähigkeit nun die mir wirklich nicht leicht gefallenen Darstellungen der mein Erdenleben umfangenden Sonderbedingnisse empfindend sich klar gemacht haben werden, dürften sie gewiss auch verstehen, dass ihre vertrauend gegebenen Worte gut bei mir verwahrt bleiben. auch wenn ich nicht darauf brieflich zu antworten vermag. Ich werde auch weiterhin versuchen, auf die mir zukommenden Briefe auf ähnliche Weise wie hier in der Säule zu antworten, bedacht darauf, dass möglichst vielen Lesern mit solcher Gemeinsamkeitsantwort Aufschluss und Klärung zukommt. In dieser Weise vermag ich zu antworten, ohne mein Wirken im ewigen Geiste unterbrechen zu müssen, was bei persönlichen Briefen an Einzelne ganz unvermeidlich wäre und zuletzt fraglos zur Zerstörung meines irdisch gegebenen Daseins führen müsste, dass ihr alle, geliebte Freunde, noch so lange als erdbedingt möglich erhalten sehen wollt, zugleich aber dem Widersprechendes von mir erwartend. Mir selbst, der ich mich niemals in meinem Erdenleben zu schonen suchte, fiel mehr von den Tagen meiner Kindheit an die Gefahr verwegenerweise aufsuchte, wo sie am größten war, ist irgendwelche Besorgnis in Bezug auf Erhaltung meines irdischen Lebens wirklich von Hause aus fremd und mein bewusstes, taterfülltes Leben im ewigen substanziellen Geiste rückte jeden derartigen Gedanken womöglich noch ferner. Wenn ich dennoch euren mir zugedachten Wünschen meine Mitwirkung zusagen muss, so geschieht dies, weil ich vom Geiste her weiß, was noch auf Erden für mich zu tun ist, da es nach meinem Tode in vielen Jahrhunderten keinen Menschen innerhalb der Westwelt geben wird, der Eignung in sich zu tragen vermöchte, es vollbringen zu können. Aus den Kulturkreisen des Morgenlandes aber niemals mehr einer dem Abendlande erfahrbar werden wird.